Die Presse. Meine Damen und Herren, wir hatten eine Winterpause angekündigt, aus der melden wir uns jetzt früher als gedacht zurück. Mein Name ist Anna Wallner und das ist eine Spezialfolge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Denn nach fast 72 ereignisreichen Stunden in dieser Republik wollen wir nun die Geschehnisse ein wenig einordnen. Und zwar mit meinem Kollegen Klaus Knittelfelder aus der Presse-Innenpolitik-Redaktion. Er ist so wie meine KollegInnen Julia Wenzel, Elisabeth Hofer, Maria Kronbichler und Martin Fritzl seit Freitag unentwegt im Einsatz im Republik-Reporting, wie ich es nennen würde. Auch wenn wir davon ausgehen, dass Sie natürlich verfolgt haben, was an diesen ersten Tagen des neuen Jahres passiert ist, nehme ich Sie noch einmal auf einen kurzen Recap mit. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags wird klar, dass die NEOS als kleinster Partner neben ÖVP und SPÖ aus der Dreierkoalition aussteigen. Die zwei größeren Parteien wollen aber weiter verhandeln, wie es dann am späten Freitagnachmittag heißt. Aber ziemlich genau 24 Stunden später ist alles wieder anders. ÖVP und SPÖ beenden die Koalitionsgespräche und Karl Nehammer tritt als Bundeskanzler und als ÖVP-Parteichef zurück. Am Sonntag dann meldet sich der Bundespräsident zu Wort und sagt, die Situation habe sich verändert. Die Stimmen in der ÖVP, die eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Chef Herbert Kickl in den vergangenen Wochen und Monaten ausgeschlossen hatten, seien nun deutlich leiser geworden. Ja, und am Nachmittag, kurz darauf, tritt dann der neu bestimmte ÖVP-Chef Christian Stocker, bisher Generalsekretär der Partei, vor die Kameras und sagt, seine Partei werde sich Gesprächen mit der FPÖ nun nicht mehr verweigern. Und das, obwohl Stocker selbst nicht nur im Wahlkampf, sondern auch danach sehr oft Herbert Kickl massiv angegriffen hat, wie uns Klaus Knittelfelder gleich erinnern wird. Ja, und für morgen Montag ist nun Herbert Kickl um 11 Uhr bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg geladen und wird vermutlich den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Lieber Klaus, danke, dass du da bist.
Danke dir.
Klaus, die Republik erlebt äußerst rumpelige Tage, würde ich sagen. Es gibt sogar Menschen, die das Wort Staatskrise in den Mund nehmen. Nach fast 72 Stunden wollen wir jetzt mal ganz kurz einordnen, was da alles passiert ist. Vor allem an diesem Sonntag sind doch auch nochmal sehr wichtige Dinge und Wortmeldungen passiert. Es sieht alles so aus, als ob es jetzt hier eine Weichenstellung gibt. Zuerst hat es geheißen, keine Koalition mit Herbert Kickl, keine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl. Jetzt schaut es so aus, als ob die ÖVP da umgeschwenkt ist. Zuerst mal an dich die Frage, waren die vergangenen 3 Monate verlorene Monate?
Schwierige Frage. Ich tendiere dazu zu sagen, ja, weil im Endeffekt das Ergebnis, das du jetzt haben wirst, aller Voraussicht nach, nämlich eine Koalition des Erstplatzierten bei der Nationalratswahl mit dem Zweitplatzierten bei der Nationalratswahl, wäre an sich etwas einigermaßen naheliegendes gewesen, dass du wesentlich früher hättest haben können, beziehungsweise hätte man auch, wenn du schon nicht quasi in diese Richtung gehst, und im Endeffekt, das war ja schwierig und das haben ja die Leute, die sagen, dass bei ÖVP und SPÖ die Ablehnung mit Kickl-FPÖ zu koalieren ja vor der Wahl und nach der Wahl evident war, das kannst du ja auch nicht wegreden jetzt, aber trotz allem sind diese Monate eine sehr, sehr lange Zeit gewesen dafür, dass die Gespräche von ÖVP, SPÖ und NEOS jetzt an wirklich grundsätzlichen, substanziellen Fragen gescheitert sind. Das ist ja das, was dieser Tage zu den haarsträubenderen Erkenntnissen gehört, finde ich, unter sehr vielen haarsträubenden Erkenntnissen. Das spul mal ein bisschen zurück in der Genese dieser 72 Stunden, die du da jetzt genannt hast, dass am Donnerstagabend die NEOS quasi draufkommen, möchte man fast sagen, dass man in puncto gesetzliches Pensionsantrittsalter und Pensionsreform mit der SPÖ, die dagegen monatelang kampanisiert hat und so weiter, und das immer ausgeschlossen hat, dass man da mit der SPÖ nichts zusammenbringt und deswegen unter anderem, sage ich jetzt mal, den Verhandlungstisch verlassen muss, ist erstaunlich, dass man da wirklich so lange gebraucht hat. Genauso ist es dann wenige Momente später eigentlich relativ erstaunlich, dass man in der ÖVP draufkommt und sagt, boah ja, die wollen wirklich vermögensbezogene Steuern im größeren Ausmaß, da können wir nicht mit. Und all das sind, würde man sich jetzt als Verhandlungsleihe fragen, doch Dinge, die man wesentlich früher hätte klären können.
Man fragt sich ja wirklich ein bisschen, was ist da passiert? Haben die alle über die Silvesternacht einen Klarheitstrunk getrunken, dass ihnen plötzlich dann aufgefallen ist, das geht sich eben nicht aus? Ich meine, es war ja schon die Tage vor Weihnachten und zwischen Weihnachten irgendwie immer wieder so anklingend, ja, es könnte sich auch nicht ausgehen. Trotzdem hatte man das Gefühl, die wollen alle drei, es ist an einem Strang ziehen. Und plötzlich ist da, was ist da
passiert? Naja, ich habe genau diese Frage versucht, mit ranghohen Verhandlern irgendwie zu eruieren. Und man bekommt das dann, und das ist dann fast schon einleuchtend, wenn auch nicht wirklich nachvollziehbar, aber okay, bekommt man dann erklärt, dass man natürlich am Anfang dieser Gespräche gesagt hat, das ist sehr schwer, weil sich wirklich alle, also viele Teilnehmer, vor der Wahl mit Positionen sehr, sehr weit einzementiert haben eigentlich, und dass da die Kompromissfindung in substanziellen Fragen wirklich für neutrale Beobachter auch sehr, sehr schwer irgendwie vorauszusehen war. Wir haben ja nicht umsonst irgendwie alle immer wieder geschrieben und analysiert und zusammengetragen, dass das wirklich schwer kompatibel ist, was da auf dem Tisch liegt. Und wenn du eben mit Verhandlern sprichst, wie da der Ablauf war in den vergangenen Monaten, dann sagen die schon, ja, am Anfang hat man gesagt, das ist schwer, und dann ist aber irgendwie doch Tempo reingekommen in den kleineren Dingen. Und dann hat man natürlich sehr viele Projekte, die jetzt nicht mit den substanziellen Fragen, nämlich Budget, Steuern, große Wirtschaftsentlastung oder Belastung, wie man auch immer das sehen möchte, zu tun hat, ist man sehr gut weitergekommen in so Rand- und Nischenthemen und auch wichtigen Fragen, Wissenschaft, Bildung, Integration. Und dann eben jetzt zum Schluss waren wir doch wieder an dem Punkt, die großen Dinge außer Streit zu stellen, und ist offenkundig daran gescheitert. Mhm. Und wenn du mit ÖVP-Leuten sprichst, dann sagen die jetzt nach dem Scheitern zum Bewerfen der SPÖ vor, nicht kompromissbereit gewesen zu sein. Die SPÖ hat offenbar nicht damit gerechnet, dass Karl Nehammer das Handtuch persönlich auch wirft. Er hat ja jetzt im Nachhinein sogar kritisiert, dass die ÖVP die Verhandlungen verlassen hat. Also.
Und gleichzeitig hat ja auch, wenn man genau zugehört hat, sowohl gemerkt bei Beate Meindl-Reisingers Statement, sie hat Kanzler Nehammer explizit, aber auch Karl Böginger, also die ÖVP-Menschen sozusagen im Verhandlungsteam explizit erwähnt und sich bedankt. Bei der SPÖ hat sie nur gesagt, danke auch an die Sozialdemokratie, und keine Namen genannt. Und ähnlich war es dann aber auch zwischen Babler und Nehammer, der hat auch explizit dem Nehammer gedankt. Da ist dann noch der Eindruck entstanden, innerhalb der ÖVP sind plötzlich Kräfte lauter geworden, die Nehammer dazu gebracht haben zu sagen, also wisst ihr was, mit mir nicht, ich mache das nicht, dass ich da in die Richtung FPÖ schaue, weil ich habe immer gesagt, nicht mit Kickl. Welche Kräfte waren denn das? Also ich meine, wir wissen natürlich, alle Menschen, die das seit Wochen und Monaten verfolgen, es ist vor allem der Wirtschaftsflügel, der hier laut war, vor allem die industriellen Vereinigung, waren die dann einfach am Samstag die sich das Zepter an die Hand genommen haben?
Naja, fangen wir bei der Einleitung von dir an mit NEOS und ÖVP. Da ist es schon zweifelsfrei so, und das hat sich jetzt sogar verschärft, auch mit öffentlichen Wortmeldungen, dass das Problem der NEOS nicht die ÖVP war. Die wären schon zusammengekommen. Die NEOS sind mit ihren Forderungen bei der SPÖ nicht durchgedrungen. Vor allem, es hat auch mit der ÖVP Punkte gegeben, wo man keine Einigung erzielt hat. Aber das Problem der NEOS und der Grund für die NEOS, dass sie da kein Licht mehr gesehen haben, waren die Positionen der Sozialdemokratie. Daher der Dank in Richtung ÖVP und weniger in Richtung SPÖ. Es haben auch NEOS-Chefverhandler wie Niki Scherak jetzt nach den Wortmeldungen von Andreas Babler zum Beispiel gesagt, das stimmt überhaupt nicht, dass der so kompromissbereit war und so fort. Dann, also zweiter Teil, was du, weil du, wenn ich es richtig verstanden habe, gemeint hast, FPÖ verhindern im Kanzleramt, das war schon, und egal mit wem du da sprichst, der im Umfeld des Karl Nehammer sich begibt und begeben hat, das war dem schon sehr ernst, Der sieht das tatsächlich als seine, oder sah das als seine Mission, zu verhindern, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird, und sah das als seine Mission, nicht mit der Kickl-FPÖ zu koalieren. Nicht anders ist es zu erklären, dass der wirklich am Freitag noch versucht hat, eine Koalition einzugehen, die wirklich nur eine hauchzarte Mehrheit im Nationalrat hat, nämlich mit einem Mandat, mit einer Partei, also eine Koalition, die wo er wusste, dass die in seinen eigenen Parteireihen wirklich unglaublich unbeliebt ist, dass das sehr viele Leute ohne Neos nicht wollen. Die wären ein bisschen so der bürgerliche Prellbock für die ÖVP und die Legitimation gewesen, das doch zu machen. Also er wusste, dass das unbeliebt ist, wusste, dass das für ihn und seine Partei Reputationsschaden wäre, wusste, dass das extrem wackelig sein könnte, weil ein Mandatüberhang ist wirklich nicht viel. Jeder, der schon mal länger als eine halbe Stunde im Parlament gesessen ist, weiß, dass das sehr kompliziert wäre. Noch dazu mit eben Unmut gegen die eigene Koalition in den eigenen Reihen auf beiden Seiten. Ich sage nur burgenländische SPÖ. Und trotzdem hat er versucht, das zu machen, eben aufgrund der Maxime, Blau-Schwarz mit Kickl zu verhindern. Was Ironie an der ganzen Geschichte jetzt doch kommt. Und der Druck, der eben da war, hatte schon damit zu tun, dass, wenn man es jetzt aus Sicht derer betrachtet, die den Druck ausgeübt haben, einfach diese Strategie gescheitert ist. Das muss man auch so feststellen. Es hat vor eineinhalb Jahren die ÖVP-Strategie begonnen. Der Versuch, in der FPÖ Zwietracht zu sehen, also sozusagen gute FPÖ, böser Kickl. Erinnern wir uns zurück, da hat es begonnen, man kann mit der FPÖ koalieren, aber nicht mit Kickl, das war ungefähr eineinhalb Jahre her, wo diese Kampagne begonnen hat. Das ist einmal nicht gelungen. Man hat es nicht geschafft, den zu isolieren und irgendwie eine Drucksituation für Herbert Kickl zu erzeugen, sodass die eigene Partei sagt, okay, wir wollen regieren, aber niemand will mit dir regieren, also bitte jemand anderer. Ist nicht passiert.
Dann, da muss ich aber eins fügen, auch deswegen, weil die FPÖ hart geblieben ist, weil sie mit dem Kanzler, mit dem Parteichef Wahlen gewonnen hat und nicht gesagt
hättest
hat.
Hättest du auch antizipieren können.
Weil man hätte dann vielleicht, die Hoffnung war vielleicht doch, dass irgendwer Kickl umstimmen kann, dass er in die zweite Reihe tritt.
Das war die Hoffnung, aber die ist einfach nicht entstanden. Dann hat er das Duell mit Herbert Kickl ausgerufen, offenkundig nicht gewonnen worden. Und irgendwann hat man begonnen, sich in der ÖVP zu fragen, ob das jetzt eigentlich wirklich die richtige Strategie ist, so sehr auf diese Kickl-Ausgrenzung zu schauen. Und ich würde meinen, dass dieses Momentum sehr viel damit zu tun hat, was da in den letzten Tagen passiert ist.
Nur ist es jetzt natürlich irgendwie seltsam, wenn dann ein Christian Stocker, der neue Parteichef ist, Wahnsinn, der so ein Vertrauter von Karl Nehammer ist oder war oder wahrscheinlich immer noch ist, weiß nicht, wie schnell man das dann nicht mehr ist, und eben auch, wie wir alle wissen, viele Aussagen getätigt hat in Herbert Kickl, in die Richtung von Herbert Kickl. Das heißt, natürlich schreien jetzt viele, nicht nur Kommentatoren, Medien, auch, glaube ich, Menschen in der Bevölkerung, bitte, was ist mit der ÖVP los? Sie hat immer gesagt, sie wird nicht mit einer Kickl-FPÖ zusammengehen. Ich frage dich jetzt trotzdem, aber finally ist das jetzt auch ein bisschen das Anerkennen eines Wahlergebnisses, oder?
Ja, so ist es. Natürlich. Also so wird es ja jetzt auch argumentiert. Es wird jetzt mit staatspolitischer Verantwortung argumentiert und ja, natürlich, es ist, wie du sagst, es ist die, man kann das jetzt gut finden oder schlecht finden, aber es ist der überlegene Wahlsieger gewesen. Und es war ziemlicher, ich hasse Neudeutsch, aber es war ziemlicher Stunt, der da eigentlich veranstaltet wurde, um dem nicht den Regierungsbildungsauftrag zu geben.
Ja, nur um im Bild zu bleiben, ob man den Stunt dann auch im Movie sozusagen denjenigen abnimmt, die ihn machen, ist jetzt die nächste Frage. Ja, genau. Weil ich meine, so wie ich Christian Stocker in der Pressekonferenz gesehen habe, sehr überzeugend hat das nicht gewirkt.
Nein, aber schau, wenn du jetzt sagst, wenn du zurückspulst in den Herbst, also nach den ersten Tage nach der Nationalratswahl Ende September, da war die Argumentation ja, dem Kickl nicht den Regierungsbildungsauftrag zu geben, dass du sagst, na, der findet keinen Partner. Das hat ja jetzt Bundespräsident Van der Bellen hat das ja am Sonntag auch in seiner Ansprache gesagt, sagt er bei jeder, um sein eigenes Vorgehen auch zu legitimieren, dass er ja Kickl vorerst gar nicht den Auftrag hätte geben können, weil ihm ja versichert wurde, niemand will mit dem koalieren. Die Situation hat sich jetzt einfach schlichtweg geändert.
Wie er das ja auch sagt.
Genau. Jetzt hat sich jetzt einfach die Situation geändert und damit bist du natürlich sehr viel näher an der Anerkennung eines demokratisch zustande gekommenen Wahlergebnisses. Und ja, ich teile deine Einschätzung, was das Glaubwürdigkeitsproblem mit dieser Sache mit dieser 180-Grad-Wendung betrifft, voll, auch was die Person Stocker betrifft. Ich meine, nur vorher jetzt ein paar Aussendungen von Stocker in Richtung Kickl angeschaut. Stocker war ja eigentlich die Speerspitze der Anti-Kickl-Kampagne von Karl Nehammer. Was interessant ist, dass ausgerechnet er jetzt eben die Verhandlungen mit Herbert Kickl führt. Aber da hat zum Beispiel Stocker ausgesendet, dass, was haben wir da, Kickl für Politextremismus steht und keineswegs für die Mitte, dass er im Endeffekt in Europa zum rechtsextremen Rand gehört. Und so Dinge hast du gehört in Richtung jenes Mannes, mit dem er jetzt also eine Koalition verhandeln soll. Und wenn zum Beispiel die niederösterreichische Landeshauptfrau sagt, dass Stocker genau deshalb der Richtige sei, um mit Kickl zu verhandeln, ja, dann ist das schon sehr interessant.
Wir sprechen jetzt am Sonntag am frühen Abend, circa um 17 Uhr miteinander. Was wir wissen ist, am Dreikönigstag, also am Montag um 11 Uhr, soll sozusagen das nächste Kapitel geschrieben werden, nämlich FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei Bundespräsident van der Bellen in der Hofburg geladen. Was ich insofern auch lustig finde, weil wir vergangene Woche noch gesagt haben, apropos Dreikönigstag, dass am Dreikönigstag möglicherweise die Koalition der drei verhandelten Parteien steht. Das hat vor allem die Kronenzeitung gerne betont.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. Jetzt frage ich dich, Herbert Kickl, wir hören auch gerade eben die Worte, die Stocker an ihn gerichtet hat. Was sagt denn jetzt die FPÖ? Glaubst du, ist die FPÖ derzeit bereit, mit der ÖVP zu verhandeln, mit einem Parteichef Christian Stocker zu verhandeln?
Das werden wir sehen in den nächsten 24 Stunden. Mhm. Ich habe die Frage schon gestern und vorgestern an Freiheitliche gerichtet, wurde in der Form noch nicht beantwortet. Also die Frage, ob da jetzt aus Sicht der FPÖ Neuwahlen nötig wären, angebracht wären. Wenn du da Umfragen anschaust, würden die ja noch einmal dazugewinnen. Niemand in der ÖVP, meines Wissens, hat irgendein Interesse an Neuwahlen. Mhm. Schon gar nicht jetzt mit der Konstellation, die man da gewählt hat.
Nicht einmal ein Sebastian Kurz?
Es ist offenkundig, er steht jetzt da nicht an der Spitze der Partei. Es ist kein Hirngespinst gewesen, meiner Erkenntnis nach, dass er dort hinkommt. Es gab ranghohe ÖVPler, die gesagt haben, wäre keine schlechte Idee. Es wurde ernsthaft darüber geredet. Es ist dann aus verschiedenen Gründen nicht dazu gekommen. Und es war ja letztlich auch die Frage, ob Sebastian Kurz überhaupt, wenn er die ÖVP denn jetzt übernommen hätte, ob es dann überhaupt zu Neuwahlen gekommen wäre oder ob er eh den Juniorpartner von Herbert Kickl gemacht hätte. Alles konjunktiv brauchen wir jetzt
ja,
nicht.
Und da haben wir ja auch schon verschiedene Analysen gehört, dass er das nicht gemacht hätte.
Eben, aber sonst, die handelnden Akteure in der ÖVP jetzt haben wirklich meines Wissens absolut, und ich finde aus nachvollziehbaren Gründen, absolut kein Interesse an Neuwahlen. Es wird dadurch nichts besser für sie. Das Wahlergebnis wird sicher nicht besser als das aus dem Herbst. Die Partei hat nicht sehr viel Geld, um es vorsichtig zu formulieren. Insofern ist natürlich das Interesse der ÖVP groß, jetzt schnell mit Verhandlungen mit der FPÖ zusammenzukommen. Und ich würde auch meinen, das Interesse der FPÖ, das zu tun, wird da sein, ohne jetzt, also jetzt ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie die jetzt da genau denken und so weiter. Aber erinnere dich, die FPÖ hat jetzt im Herbst die ÖVP regelrecht dazu gedrängt, mit ihren Verhandlungen zu gehen. Und die stehen jetzt vor dem Kanzleramt. Also das ist, was wollen sie mehr? Mhm. Also im Endeffekt, die sind erstplatziert, die haben es jetzt geschafft, offenbar, oder stehen kurz davor, es zu schaffen, das von vielen als unmöglich bezeichnete möglich zu machen. Also wieso da die Dinge unnötigerweise verkomplizieren?
Aus dem ja, wobei jetzt, also den Eindruck hat man ja wirklich, dass jetzt alle schnell in diese Richtung gehen wollen. Unter anderem hat der Salzburger Landeshauptmann der ÖVP Wilfried Haslauer auch gesagt in einem Interview im ORF, er geht davon aus, dass das jetzt eigentlich alles ganz schnell gehen kann, weil man ist ja in der ÖVP schon sehr weit, man hat sich ja beschäftigt mit den Themen, die das Land momentan umtreiben, Stichwort Budget und so weiter. Und er geht davon aus, dass die FPÖ auch gut aufgestellt gestellt ist. Ich habe ihn da so verstanden, dass er das inhaltlich meint. Nur da frage ich mich ein bisschen, ob er da recht hat, weil die FPÖ ist seit Monaten damit beschäftigt, Opposition zu spielen, sich aufzuregen, dass sie nicht mitspielen dürfen. Warum sollen die jetzt so gut aufgestellt sein? Also ich habe eher das Gegenteil, den Eindruck.
Das ist immer Definitionsfrage, was gut und schlecht aufgestellt heißt. Also
ja, inhaltlich im Thema sein, Menschen haben, die da mitverhandeln.
Die haben schon Positionen, die haben schon Leute, die das verhandeln können. Im Endeffekt, es gibt einen recht kleinen Kreis. Es gibt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Autoren ihrer Programme und um es kurz zu machen, ich glaube nicht, dass die FPÖ lange brauchen würde, um eine Runde an Chefverhandlern, um eine Runde an entscheidenden Verhandlern zusammenzustellen. Insofern sind die schon aufgestellt. Die Frage ist eher programmatischer Natur. Inwieweit wäre die FPÖ bereit, das, was andere Parteien, die FPÖ als Systemparteien, Einheitsparteien, was auch immer Parteien bezeichnet, überhaupt zu übernehmen, ist, würde ich anzweifeln. Mhm. Die Frage ist, inwieweit die FPÖ überhaupt bereit ist, zu konsolidieren in dem Ausmaß, in dem es notwendig ist, nämlich über mehrere Milliarden Euro pro Jahr einzusparen und nicht zusätzlich auszugeben. Da kennen wir eigentlich von der FPÖ sehr wenig Vorschläge. Da kennt man nur den Sky-Shield-Ausstieg und Sozialhilfekürzungen und so weiter. Jedenfalls wesentlich zu wenig, um da irgendwie in die Nähe dessen zu kommen, was hereinkommen muss. Wie das also dann das ist zustande? Sehr spannende Frage, wie das zusammengehen soll. Und wenn wir uns die Fragen anschauen, an denen jetzt sehr vieles unter anderem gescheitert ist, Pensionen und so weiter. Er hat auch die FPÖ grundlegend andere Positionen als die ÖVP.
Eben, genau. Die sind ja auch nicht unbedingt so nah. Also sind vielleicht in Fragen der Migration und Asyl näher.
Und auch bei Wirtschaftsentlastungen, also bei Lohnnebenkosten und so weiter und
Kostensenkung. Vermögenssteuern auch.
Vermögenssteuern, ja richtig. Na, wird man, mit dem wird man schnell fertig werden. Man wird auch schnell fertig werden mit der Frage von, sag jetzt einmal, Mobilitäts-, Klima-, Umweltförderungen abzudrehen und so weiter. Das wird prinzipiell ganz schnell gehen, aber es wird spannend sein, wo die das Geld, das zur Abwendung eines EU-Defizitverfahrens notwendig wäre, beziehungsweise zur Umsetzung eines solchen irgendwie hereinholen wollen. Das bin ich persönlich neugierig, wie das
wird. Es gibt auch schon erste Stimmen, die sagen, bis Ende nächster Woche könnte diese Regierung stehen, weil man ja rund um den 20. 21. Jänner eben auch Stichwort EU-Defizitverfahren nach Brüssel mal rückmelden muss, was man jetzt eigentlich vorhat mit dem Budget. Jetzt frage ich dich, wir haben solche Chaostage in dieser Republik, die wir schon länger nicht hatten. Wir hatten zwar 2019 einige in diese Richtung, dann nochmal 2021 beim Beiseitetreten und Rücktreten von Sebastian Kurz. Aber dennoch, ich glaube, das ist jetzt schon eher auch ein neues Level. Kehrt jetzt mit Blau-Schwarz womöglich Ruhe ein?
Nicht zwingend, würde ich sagen. Also wir würden jetzt hier eine, und die sehe ich auf deinem Tisch nicht stehen, irgendeine Glaskugel brauchen, um das vorherzusagen. Es kann jetzt schon so sein, dass im Eiltempo eine Koalition zustande kommt und die arbeitet und tut und insofern Ruhe in die ganze Sache hereinkommt, auch aufgrund dessen, dass die FPÖ-Kampagne gegen System und gegen Einheitsparteien und alles Mögliche
einmal aufhören muss.
Naturgemäß aufhört.
Allerdings beginnt was
und das,
anderes.
Und das ist jetzt die Frage, wie legen die das an? Wir kennen die FPÖ auf Bundesebene nur als Juniorpartner. Da war es historisch betrachtet immer so, auch auf Landesebene, dass die in Regierungsverantwortung eigentlich wesentlich, also ich sage jetzt einmal, nicht annähernd so radikal waren, wie sie es in Opposition waren, dass sie kompromissfähig wurden. Und es ist, schau da die Landesregierungen mit FPÖ-Beteiligung an. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwo, wo die FPÖ aktuell mitregiert, die Demokratie abgeschafft wird. Insofern gibt es natürlich auch von vielen die für mich nachvollziehbare These, dass du sagst, wenn die FPÖ regiert, dann wird sie eine andere FPÖ und verlässt vielleicht den Kurs der Radikalisierung. Was wir aber nicht wissen, ist, wie das ist, wenn die FPÖ nicht Juniorpartner ist.
Und auf Bundesebene Platz 1.
Bundesebene im Kanzleramt sitzt, mit einem vergleichsweise schwachen mit einem Koalitionspartner, der gerade in einer schlechten Verfassung ist, machen wir uns nichts vor. Also wie das ausschaut, ob die dann ihren brutal disruptiven Kampf gegen das System und die Zerschlagung des Systems, was auch immer man darunter versteht, in welcher Form die das dann betreiben, das muss man, oder ob das aufhört, das wird die große Frage sein, wie Herbert Kickl das, so er überhaupt Bundeskanzler wird, aber wie er das anlegen würde, also wie disruptiv oder wie sehr dem so lang bekämpften System versucht, irgendwie doch mit dem zustande zu kommen und mit dem zusammenzukommen.
Was übrigens auch noch die Frage aufwirft, wer dann wirklich mit ihm, also wenn die ÖVP der Juniorpartner ist, wer dann die Partei führt, ob es weiterhin Christian Stocker sein wird oder ob dann da noch jemand anderer aus dem Hut gezaubert wird, weil das wissen wir ja eigentlich auch noch nicht genau, oder? Es schaut jetzt mal so aus, als Christian Stocker gesagt hat, ja, ich würde verhandeln, aber...
Also ja. du meinst die Partei oder die... Regierungsbeteiligung.
Also wer dann wirklich die Partei weiterführt, ob Christian Stocker jetzt nur so eine Art Interimslösung ist.
Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, wenn der jetzt eine Regierung verhandelt, wäre es ja doch absurd, wenn er nicht dann derjenige wäre, der das Programm, das er dann da verhandelt, umsetzt.
Darf ich dich an die Schleiermacher erinnern? Ja, gut, ja, eben. Das ist ein paar Wochen her.
Richtig, und da haben wir das auch so besprochen und ich finde auch das nach wie vor absurd, ja, dass das so passiert ist.
Wieder eine absurde Dinge an vielen absurden Dingen. Wobei, was ich noch zu meiner Frage, die natürlich bisschen provokant oder auch ein bisschen rhetorisch gefragt war, ob jetzt dann mit Blau-Schwarz Ruhe einkehrt. Was wir schon natürlich jetzt auch einmal kurz beleuchten müssen, ist, es kann sein, dass die FPÖ sich dann entschließt, ihren disruptiven Kurs zu verlassen und eine staatstragende Partei zu werden. Aber womit wir natürlich auch rechnen müssen, ist, was dann hier los ist von der kritischen Seite. Also ich bin fast noch überrascht, dass jetzt im Laufe des Nachmittags, des Sonntags also es gibt natürlich schon die ersten großen Kritiker, aber ich meine, das wird auch europaweit natürlich wieder für große Wellen sorgen. Also ich glaube, Ruhe werden wir uns noch relativ lang nicht in diesem Land konfrontiert sehen, oder?
Hat was für sich, was du sagst, ja.
Eine letzte Frage noch. Sollte das auch nicht funktionieren? Sollten, apropos disruptiv, die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP dann auch wieder scheitern, weil wir ja auch gerade von dir schon gehört haben, sie sind sich auch nicht in allen Bereichen so nah. Was wäre denn jetzt das Szenario Neuwahl? Wann könnten wir denn frühestens wählen?
Wenn man sich den Fristenlauf anschaut, dann sind wir da im April schätzungsweise. Manche schreiben sogar Mai.
Weil ja Ostern auch in April
ist. Ja, genau. Also realistischerweise bist du irgendwo Ende April. Das ist ja dann erst die halbe Geschichte. Wenn du jetzt sagst, nach einem kompletten Wahljahr 2024, in dem wirklich sehr wenig passiert ist politisch, wo ich ehrlicherweise auch zu jenen gehört habe, die gewisse Sympathie gehegt haben für einen Wahltag, einen vorgezogenen mit der Europawahl im Juni, weil die ersten Parlamentsbeschlüsse einer neuen Regierung dann wesentlich früher erfolgen hätten, oder einer neuen Koalition, nicht Regierung, wesentlich früher erfolgen hätten können, als sie das jetzt ohnehin tun. Jetzt haben wir hätten wir im Fall einer Neuwahl die Extremsituation, dass du theoretisch im April, Mai, wann auch immer, Nationalratswahl hast, wer weiß, ob du dann überhaupt vor dem Sommer eine neue Regierung...
Wieder eine Regierung.
Bei zwei Wahljahren, in denen das politisch de facto stillsteht, in Zeiten einer wirklich, ich sage jetzt einmal, fast ihresgleichen suchenden Wirtschaftskrise mit mehreren Rezessionsjahren hintereinander, ist, glaube ich, nicht das, was sich dieses Land wünschen sollte. Mhm.
Das glaube ich auch. Und was man jetzt auch noch nicht mehr, weil wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, aber was natürlich auch noch kommt bis dahin, was aber auch in die eine und die andere Richtung interessante Wendungen nehmen könnte, ist eine Burgenlandwahl, ist eine Gemeinderatswahl in Niederösterreich und ist schlussendlich auch eine Wahl im Nachbarland Deutschland Ende Februar, wo wir ja auch noch mit Spannung hinschauen, was sich dort tut, Stichwort AfD, also der Schwesterpartei der FPÖ. Für heute sage ich einmal vielen Dank, Klaus. Ich glaube, wir lassen es heute mal gut sein und schauen, was am sogenannten Dreikönigstag auf uns zukommt.
Danke. Machen wir das. Danke.
Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich hiermit, aber nicht ohne einen Hinweis. Denn falls Sie unsere Weihnachts-Neujahrs-Gesprächsreihe War da was verpasst haben, sollten Sie das unbedingt noch nachholen. Wir haben da in 6 Folgen Bilanz gezogen des Jahres 2024 mit Gästen wie Verena Altenberger, Marie Hörbiger, Georg Renner, Ricardo José Viberal, Andrea Schurian oder Katharina Rogenhofer. Sie können diese Gespräche in unserer App ganz einfach unter dem Audio-Button anhören oder in unserem YouTube-Kanal Die Presse Podcasts oder natürlich in jedem Podcast Streamer ihrer Wahl. Ja, und besonders bedanken möchte ich mich bei all jenen, die mir in den vergangenen Tagen schon sehr nette Feedback-E-Mails zu dieser Reihe geschrieben haben. Das freut mich sehr und ist ein großer Ansporn. Machen Sie es gut und auf bald.